Ja, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ja, die Box ist heute nicht gut drauf. Ja, also wir haben ein wirklich bewegendes Lied gerade gesungen. Wenn es mir auch ein bisschen schnell war, ich kann das noch nicht so zum Mitsingen, aber der Text ist wirklich, also alle Achtung, wenn man das mitsingen kann. Ich habe mich eben selbst auch an der einen oder anderen Stelle in Frage gestellt, wie umfassend ich da entschieden bin. Und heute soll es ja darum gehen. In der letzten Predigt von mir ging es um die Entscheidung Gottes für uns und heute soll es um meine Entscheidung oder deine Entscheidung für ihn gehen. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan. Ich habe nicht jetzt den Bibeltext ausgesucht, über den ich predige, sondern ich werde ein paar verschiedene Texte auch ansprechen und werde das Thema ein bisschen grundsätzlich nachdenken. Natürlich ist es so, wenn ich für Gott entschieden bin, dann wird das auch eine Auswirkung in meinem Leben haben müssen. Und dann wird sich auch vor allem nicht nur mein Handeln ändern, sondern es wird sich auch mein Denken ändern. Und ehrlich gesagt fängt das Handeln mit dem geänderten Denken an, so wie es Paulus mal ausdrückt im Römerbrief Kapitel 12. Lasst euch erneuern durch Veränderung oder lasst euren Sinn verändern von Gott und dann wird auch das, was ihr tut, entsprechend ausfallen. Aber bevor ich mich entscheiden kann und bevor ich überhaupt irgendetwas ändern kann, muss die Liebe da sein, die Liebe Gottes zu mir. Und so ist auch die Entscheidung von mir zu Gott in erster Linie eine Entscheidung der Liebe. Entscheidung aus Liebe, so müsste ich es mal nennen. So, jetzt müsste es funktionieren. Die Technik will heute nicht so, wie sie soll. Ah ja, gut. Ja, lieben lässt sich nämlich nur freiwillig, aus Überzeugung und von Herzen. Liebe, zu der ja auch die Treue und die Wahrheit gehört, braucht einfach die Entschiedenheit. Wenn sich Menschen lieben, dann ist es eigentlich sehr klar. Aber bei Gott ist es auch sehr klar. Es muss eine Entschiedenheit da sein. Und wenn es die Liebe zwischen zwei Personen ist, dann muss das eine Entscheidung füreinander sein, gegenseitig. Wie bewusst oder unbewusst das geschieht, das steht vielleicht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber die Liebe kommt doch ohne Entschiedenheit und ohne Eindeutigkeit nicht aus. Und deshalb will auch Gott, der die Menschen liebt, auch umgekehrt ein klares Ja zu ihm, als eine entschiedene Gegenliebe. Als unser Schöpfer darf er das doch erwarten, noch mehr als Eltern von ihren Kindern. In 5. Mose 6, Vers 5 steht dieser berühmte Satz, den Gott an sein Volk Israel richtet, 5. Mose 6, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dazu gehört auch, nur wer ihn wirklich liebt, der wird ihm auch die Treue halten und seinen Geboten folgen wollen, aus Überzeugung. Und dazu gehört wieder die Entscheidung. Ich muss das wollen, ich muss es selber wollen, so wie wir es vorhin in diesem Wochenspruch gehört haben, da steckt ja eigentlich auch beides drin. Wie soll ich diesen Ball loslassen, wenn ich ihn nicht loslassen will? Und wie soll ich ihn auf jemanden werfen können, wenn der diesen Ball nicht auch abnimmt und diese Last der Sorge mir abnimmt? Es muss also auch einer da sein, auf den ich mich verlassen kann. Wie gut, dass Gott den Ball nicht zurückwirft, wie vorhin. Also er nimmt diese Sorge entgegen. Und das tut er zunächst, indem er uns entgegenkommt in seiner Liebe. Aber er will doch mit Sicherheit nicht, dass die Liebe zu uns einseitig bleibt und unerwidert bleibt. Schließlich hat uns Gott doch als Gott der Liebe nach seinem Bild geschaffen, also uns auch so geschaffen, dass wir zur Liebe bestimmt sind, zur Liebe zu Gott und zur Liebe füreinander, zur Liebe zu den Menschen. Es ist also völlig klar, dass Gott sein Volk Israel durch Mose auffordert, ihn nicht nur zu achten, sondern vor allem ihn zu lieben. Und dann folgt das Weitere fast von selbst. Dann ist da noch ein schwieriger Punkt, ein schwieriger Punkt haben wir hier noch, wenn es um die Entscheidung geht. Denn Gott warnt sein Volk auch davor und letztlich jeden Menschen davor, das nicht zu tun. So heißt es in 5. Mose Kapitel 9, Vers 11 und 18 folgende: Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist's, der dir Kräfte gibt. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Und das klingt jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich nach einer freien Entscheidung, die wir treffen könnten. Es hört sich so an, als würde Gott damit seine Liebe zu ihm erzwingen wollen, nach dem Motto: entweder du liebst mich oder du kommst um. Und ich frage mich dann schon, kann bei so einer Androhung die Liebe zu Gott und die Entscheidung für ihn und ihm zu folgen überhaupt noch freiwillig sein? Wir sind ja ziemlich freiheitsverwöhnte Christen und auch Meinungsfreiheit verwöhnte Christen. Und wir sind auf möglichst individuelle Freiheit getrimmt. Und da lässt sich nur schwer begreifen, wieso eine Ablehnung Gottes und dann auch die Entscheidung gegen ihn keine gleichwertige Option im Leben sein soll, sondern als Alternative zum Leben nur das Verderben droht. Aber aus Gottes Sicht ist ja nicht die Freiheit bei der Entscheidung für ihn das Entscheidende und Wichtigste, sondern die Konsequenz, die aus dieser Entscheidung folgt. Und sie gehört wegen der drohenden Gefahr, das Leben zu verlieren, dazu gehört dann auch unbedingt diese Warnung vor den Folgen der Ablehnung Gottes zur Liebe Gottes. Die Warnung soll uns aber keine Angst einjagen, sondern unsere Liebe zu Gott und unsere Entscheidung für ihn soll umso überzeugter und fester ausfallen. Es ist eben die beste Option für mein Leben, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft und von ganzer Seele zu lieben. Deswegen bestätigt das auch Jesus später noch einmal sehr deutlich, zum Beispiel in Matthäus Evangelium Kapitel 22 oder Markus 12. Da wiederholt er dieses nochmal als grundlegendstes Gebot, dem dann auch das Gebot der Nächstenliebe beigeordnet ist. Und damit erinnert Jesus alle, die zu ihm, die zu Gott und zu seinem Reich gehören wollen, an die Liebe als zentrales Merkmal einer gesunden Beziehung zu Gott. Eine Beziehung aus Liebe, die das Leben statt den Tod bringt. Und dann braucht unsere Entscheidung auch die Antwort. Eine Entscheidung ist praktisch eine Antwort auf Gottes Initiative. Mit Jesus hat Gott ja die bestmöglichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir Gott lieben können, weil er uns durch seine aufopferungsvolle Liebe erklärt, wie Gott liebt. Und das war seine Entscheidung für uns, worüber wir ja in der letzten Predigt von mir was gehört haben. Weil es seinem Wesen entspricht, hat er sich entschieden, uns so zu lieben, dass er sich opfert, um uns vor dem Tod zu retten. Und er liebt da nicht bloß wie ein Künstler sein Kunstwerk, ja, oder hier vielleicht eher so wie ein Mechaniker sein selbstgebasteltes Auto. Das kann man ja auch wirklich lieben oder fast, sondern er liebt wie ein Vater sein Kind. Und das ist doch eine ganz andere Dimension. Um uns das zu beweisen, ist Gott Mensch geworden. Und auf diese Liebeserklärung erwartet er zu Recht eine Reaktion von uns, eine Antwort, eine klare Entscheidung, eine entschiedene Liebe. Unter Freunden und zwischen Menschen ist ja klar, dass Liebe nicht einseitig gelebt werden kann. Zumindest nicht auf Dauer. Wenn sie tragfähig sein soll, dann muss sie auf Gegenseitigkeit beruhen. Und dabei kann niemand den anderen zwingen, ihn zu lieben. Und so will auch Gott, dass seine Liebe zu uns Menschen auf freiwillige Gegenliebe stößt, weil wir uns von seiner Liebe haben überzeugen lassen. Er legt den Grund dafür, dass wir das können aber er zwingt uns nicht dazu. Bei der Liebe zwischen Gott und uns ist es aber ein bisschen anders gelagert als bei der Liebe zwischen zwei gleichrangigen Freunden oder wie bei der Liebe zwischen Mann und Frau zum Beispiel. Unsere Liebe zu Gott und unsere Entscheidung für ihn lässt sich, denke ich, besser mit der Liebe eines Kindes zu seinen Eltern vergleichen, als mit zwei erwachsenen Menschen, die sich füreinander entschieden haben. Um den Unterschied ein bisschen zu verstehen, versucht mal herauszufinden, wann ihr euch als Kind dazu entschieden habt, eure Eltern zu lieben. Schwierig, ja. Ihr stellt wahrscheinlich fest, dass euer Ja und euer Vertrauen zu euren Eltern eigentlich fast von selbst kamen, weil ihr hoffentlich gespürt habt und erfahren habt, wie sehr sie euch lieben. Und mit denen, mit guten Eltern, die ihre Kinder lieben, vergleicht sich Gott. Er ist wie ein starker, verlässlicher Vater und wie eine treusorgende, barmherzige Mutter. Das Vertrauen und die Liebe beim Kind, die kommen ganz klar aus der Erfahrung, dass sich Vater und Mutter um es kümmern. Als Kind merke ich, wenn meine Eltern um mich besorgt sind, wenn es mir schlecht geht. Dass sie mich zurechtweisen, nicht um mich zu drangsalieren, sondern um mir zu helfen, wenn ich in Gefahr stehe, auf falsche Wege zu geraten. Dass sie mich trösten, wenn ich traurig bin. In dem allem merke ich, dass sie es absolut gut mit mir meinen und ihr Bestes für mich geben, ihre Zeit, ihre Kraft und notfalls ihr Leben, ihre Liebe eben. Und daraus wächst dann das tiefe Vertrauen und eben auch die Liebe des Kindes zu seinen Eltern. So soll es auch bei Gott sein. Unsere Entscheidung für ihn kommt aber nicht ohne Begründung aus. Wie sehr mich Gott liebt, das darf ich ja auch so wie ein Kind bei seinen Eltern auch bei ihm erkennen. Nämlich daran, was er für mich getan hat und immer noch tut. Er hört mir zu, selbst wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Er ist für mich da, auch dann, wenn sonst niemand mehr Zeit für mich hat. Er hat die besten und die tröstlichsten Worte für mich. Er vergibt mir, wenn ich ihm meine Schuld bekenne. Er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Er bewahrt mich vor Gefahren, auch vor denen, die ich noch nicht mal erkannt habe. Er macht mir immer wieder einen Neuanfang möglich, wenn ich versagt habe und wenn ich mich verirrt habe. Er gibt mir Hoffnung in scheinbar ausweglosen Situationen. Und er schenkt mir immer wieder in dem Allen eine tiefe Geborgenheit. Das alles ist Ausdruck seiner Liebe. Und wer sein Kind ist und wer Gott liebt, dem fallen jetzt wahrscheinlich noch ein paar Dinge ein, die man da anfügen könnte. Vielleicht schreibt ihr euch das sogar mal auf. Ja. Schreibt mal auf, woran ihr erkennt, dass euch Gott wirklich liebt. Ich merke an dem Allen, wenn ich mir das vor Augen führe, dass er eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich eine noch tiefere Liebe zu mir hat, als die besten Eltern ihre Kinder lieben können. Und dass ich das sehe und begreife, darum geht es Gott von Anfang an. Darum geht es ihm von Anfang an in seiner gesamten Geschichte mit der Menschheit, mit seinem Volk Israel und mit einzelnen Personen, dass wir als Menschen begreifen, wie sehr er uns liebt. Und deswegen hat er sich uns von Anfang an auch in der Bibel erklärt. Deshalb hat er Jesus, seinen Sohn, und damit sein Liebstes in die Welt geschickt. Auch zu mir und wegen mir und für mich. Ist mir das überhaupt klar? Johannes schreibt dazu in seinem ersten Brief, 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Und dann noch ergänzend ein paar Kapitel später, so ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe im Glauben angenommen. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Wir haben erkannt, heißt es hier, wir haben Gottes Liebe im Glauben angenommen und wer in der Liebe lebt, so heißt es da, oder in der Liebe bleibt, je nach Übersetzung. Wir sprechen und singen da manchmal so lockerflockig von der bedingungslosen Liebe Gottes. Nur ist sie das wirklich? Erkenntnis, Entscheidung, Nachfolge, die werden hier als die Voraussetzung für die Verbundenheit in Liebe mit Gott genannt. Das ist der Glaube, das ist das, was immer wieder mit Glauben bezeichnet wird. Ist da die Liebe Gottes absolut bedingungslos? Einerseits würde ich schon sagen, ja. Gott liebt alle Menschen als seine Geschöpfe. Er will, dass alle sich retten lassen. Er will, dass er sich mit jedem Menschen versöhnt und sich jeder Mensch mit ihm versöhnen lässt. Und so liebt er jeden Menschen und ist auf alle Menschen zugegangen. Aber andererseits auch wieder nein, weil nur wer ihm vertraut, kann sein Kind sein. So hat er es festgelegt. Nur wer durch den Glauben sein Kind ist, braucht auch dann sein Gerichtsurteil nicht mehr zu fürchten. So gesehen liebt Gott alle Menschen bedingungslos als seine Geschöpfe, er liebt sie aber nicht bedingungslos als seine Kinder. Diejenigen, die seine Versöhnung durch Christus ablehnen, die ihn als ihren Vater ablehnen, die wird er nicht wie ein Vater lieben können. Und er verwirft diese Menschen sogar und richtet sie, weil sie ihn und seinen Sohn Jesus willentlich und wissentlich ablehnen. Wie Kinder ihre Eltern lieben sollen, wie sie ihren Eltern vertrauen und sie ehren sollen, so sollen auch die Menschen ihren Schöpfer, ihren Gott lieben und ehren. Das heißt, ihm vertrauen und an ihn glauben. Und das können und sollen sie als Kinder. Sie können nicht lieben und vertrauen, ohne seine Kinder zu sein. Das hat Gott so entschieden. Dazu hat er als Schöpfer und Richter auch das Recht. Das muss mal so deutlich gesagt werden. Und so deutlich muss ich wegen dem biblischen Zeugnis von Gott auch eine pauschale Allversöhnung aller Menschen ablehnen. Es sind nicht alle Menschen Gottes Kinder. Seine Liebe endet, wo Menschen nicht von ihm geliebt werden wollen und sich gegen ihn stellen. Auch die Entscheidung gegen ihn nimmt Gott ernst. Jedem, der Gott misstraut und sich damit gegen ihn entscheidet, wie heute verbreitet, manchmal ihn sogar für nicht mal existent hält, sagt Jesus: Wer aber auf den Sohn hört, wird das Leben. Wer nicht auf den Sohn hört, wird das Leben nicht sehen. Dem Zorn Gottes entgeht er nicht. Und damit es nicht dazu kommt, hat er uns seine Liebe so überdeutlich durch Jesus erklärt. Damit es nicht dazu kommt, dass wir unter diesem Zorn bleiben, hat er ihn als Retter geschickt. Durch ihn werden für alle, die sich ihm anvertrauen, die harten Hände des Richters zu den liebenden Händen des Vaters. Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft zu lieben, geht also nicht, auch nicht ohne Jesus, seinen Sohn als persönlichen Retter zu lieben und anzunehmen. Jesus sagt selbst, denn wer Jesus sieht, sieht in ihm den Vater und folgt ihm nach. Oder meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, Gott will das, dass wir ihm entschieden folgen und das bedeutet auch, Jesus entschieden zu folgen. Unentschieden oder sogar gegen ihn entschieden, kann ich nicht zu Gott gehören und kann ich nicht sein Kind sein. Und dabei ist Jesus nicht der Eintreiber Gottes, sondern der von Gott gesandte gute Hirte, der den Schafen vorangeht und sie führt. Ja, Verirrte sucht er. Aber er läuft nicht denen beliebig lange hinterher, die sich mutwillig von ihm abwenden. Jesus ist in die Welt gekommen, um die Menschen zum Vater zu führen, aber nicht, um sie mit der Peitsche gegen ihren Willen in sein Reich zu prügeln. Die Entscheidung, ihm zu folgen oder ihn abzulehnen und zu ignorieren, ist deswegen eine sehr grundsätzliche, die ich im Leben treffen muss. Und zwar gut begründet und auch möglichst bald. Weil ich ihm vertrauen kann, dass er mein Leben zu einem guten Ziel führen wird. Das ist dann mein persönlicher Glaube als eine Grundsatzentscheidung im Leben. Eine lebensentscheidende Entscheidung, die zur Folge hat, dass nicht mehr mein eigener Lebensentwurf zählt, sondern das, was Gott aus meinem Leben machen will. Und dazu sagt Jesus in Johannes 12, Vers 25, ich lese das auch wie die anderen Texte mal aus der Basisbibel. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden. Und ergänzend noch dazu im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24, wer sich aber zu mir bekennt, oder anders ausgedrückt, wer sich entschieden hat, mir zu folgen und deshalb sein Leben verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich aber selbst verliert oder schweren Schaden nimmt? Ich will darauf vertrauen, dass er mich in sein ewiges Reich führt, in das Reich des himmlischen Vaters, das am Ende mehr zählt als hier die 70, 80, 90 oder wie viele Jahre auch immer. Ich vertraue ihm mein Leben an, wie zumindest ein kleines Kind selbstverständlich sein Leben seinem Vater und seiner Mutter anvertraut. Und damit stimme ich Gott auch darin zu, dass mein Leben in seinen Händen am besten aufgehoben ist. Aber ich muss genauso ernst nehmen, dass es ohne ihn auch verloren wäre. Und dann klingt aber dieses entweder du liebst mich oder du kommst um auf einmal nicht mehr wie eine Drohung. Wenn Eltern aus Liebe ihr Kind davor warnen und sagen würden, wenn du uns nicht mehr liebst, unseren Rat nicht befolgst und unsere Hilfe ablehnst, wenn du dich von uns generell trennen willst, als Kind, als kleines, hilfsbedürftiges Kind, dann begibst du dich in Lebensgefahr. Da würden wir doch auch die Warnung der Eltern nicht als liebloses Druckmittel missverstehen, sondern schlicht als Warnung vor der Realität. Wenn ein Kind auf die Geborgenheit und den Schutz seiner Eltern verzichtet, begibt es sich in Lebensgefahr. Davor darf es auch gewarnt werden. Warum also sollten wir bei Gott auf den Gedanken kommen, dass er lieblos ist und unsere Freiheit begrenzt, wenn er uns vor den Folgen unserer Gottlosigkeit warnt? Das ist doch ein Zeichen seiner Liebe. Die Freiheit, ohne ihn zu lieben, die lässt er mir natürlich trotzdem, aber die Entscheidung gegen ihn schmerzt ihn unendlich. Und so müssen wir unsere Entscheidung auch mit einem klaren Ja treffen. Wenn ich mich für ihn entscheide und sein Kind sein will, dann bedeutet das, dass ich ein entschiedenes Ja in mindestens 6 Punkten haben muss. Da kommen sicher noch ein paar dazu, aber das sind meiner Ansicht nach die grundsätzlichsten. Ich muss ein entschiedenes Ja haben. Erstens, ich muss seinen Worten und Zusagen als der absoluten Wahrheit Vertrauen schenken. Ich muss an seine Liebe glauben, die es gut mit mir meint, auch wenn es mir selbst nicht immer gut geht. Ich muss ihm in seinem Urteil über mich als Sünder Recht geben und meine Schuld zugeben und bereuen. Ich muss Jesus als den von Gott bestimmten Retter, den einzigen Retter, den er akzeptiert, anerkennen, als meinen Versöhner. Ich habe meinen Freispruch von Gottes Gerichtsurteil allein ihm zu verdanken. Ich muss mich zu ihm als meiner höchsten Autorität im Leben bekennen. Und das heißt eben dann auch, ihn zu ehren, ihm zu gehorchen und seinem Rat und seinem Vorbild folgen wollen und dann auch seine Liebe an andere weitergeben wollen. Ich muss ihn schlicht von ganzem Herzen lieben. Und mit meiner Entscheidung für ihn erkläre ich gleichzeitig, dass ich diese Bedingungen nicht nur irgendwie akzeptiere, sondern dass ich überzeugt davon bin, dass sie richtig sind und dass ich sie nötig habe. Und das macht insgesamt einen entschiedenen Glauben aus. Und dazu schenkt er mir noch seinen Geist, der mir hilft, der mir täglich dabei hilft, in dieser Spur der Nachfolge zu bleiben, so wie wir es vorhin auch gesungen haben in diesem Lied. Ich kann das nicht aus eigener Kraft, aber ich muss es wollen. Das erwartet Gott von mir und dann hilft er mir auch dabei, ihn immer mehr zu erkennen und ihm immer konsequenter zu folgen. Was meine Entscheidung für Jesus angeht, heißt es zusammengefasst: Wenn Gott sich aus Liebe zu mir für mich entschieden hat, dann kann ich nicht sein Kind sein, ohne umgekehrt auch ihn zu lieben und entschieden zu ihm zu stehen. Insofern ist ein entschiedener Christ eigentlich ein weißer Schimmel. Ja, es geht gar nicht anders. Wenn du Christus liebst und ihm nachfolgst, dann bist du auch für ihn entschieden. Es kann gar nicht einen unentschiedenen oder nicht entschiedenen Christen geben. Ich werde dann auch Freude haben daran, seinen Willen zu tun. Und zwar nicht, weil ich das irgendwie muss, sondern weil mich Gott davon überzeugt hat, dass es das Beste ist für mein Leben. Dass er es gut mit mir meint und macht. In einem ganz alten Lied heißt es auch: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, heißt es da. Ihr kennt das vielleicht. Und wer dem noch nicht zustimmen kann, der überlege, was ihn eigentlich noch davon abhält, sich für Jesus zu entscheiden. An Gott kann es jedenfalls nicht liegen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, ich danke dir, dass du uns deine Liebe überdeutlich bewiesen hast und danke dir auch für dein Wort und deinen Geist, der uns das immer wieder in Erinnerung ruft, wer du bist und was du mit unserem Leben vorhast. Aber auch, was uns droht, wenn wir dich ignorieren und ablehnen. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass wir dir überzeugt nachfolgen, dass wir uns für dich entscheiden, weil du so bist, wie du bist. Und wir danken dir für deine Ermutigungen, aber auch für deine Warnungen. Und ich bitte auch jetzt für jeden, der vielleicht noch unsicher ist, ob er dir folgen will, ob er dein Kind sein will, dass du ihn ermutigst, dass du ihm das in Erinnerung rufst, dass du sein lieber Vater sein willst. Segne du jeden, der diese Entscheidung für dich trifft und noch treffen wird oder schon getroffen hat. Amen.